ARD.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Hier sind Leon Fröhlich und Nick Lässig, die zwei Papas, die gleichzeitig Väter wurden. Und jetzt darüber sprechen, wie das so ist mit ihren Kindern, die jetzt knapp 3,5 Jahre sind. Und Nick hat noch einen größeren Sohn, der 6 Jahre ist und in der Schule.
In dieser Folge sind wir mal der Frage nachgegangen, wie erklären wir das eigentlich den Kindern, wenn neugierige Nachfragen kommen zum Thema Wurst, Fleisch. Wie kommt eigentlich die Wurst in die Wurst? Wie erklärt man das? Wie explizit soll man das Ganze machen? Und wie sinnvoll ist es zum Beispiel auch, auf Fleisch ganz zu verzichten mit Kindern zusammen? Der Frage haben wir uns auch genähert. Und ansonsten regen wir uns am Ende auf. Da werden wir so ein bisschen zu kleinen Wutbürgern, weil ich im Fitnessstudio eine Unart ausgemacht habe, über die ich mich sehr gerne aufregen möchte. Macht das gerne mit uns. Viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's.
Jo, Leute, was geht ab? Das sind wieder die Romance Daddies.
Romance Daddies.
Pure Romance Daddies.
Fast.
Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
Hallo Nick.
Hallo Leon.
Wir haben eine Nachricht bekommen von Letizia. Will ich dir kurz erzählen, Letizia ist auch Mutti und schreibt, dass sie gerne auf unsere Podcast-Show in Mannheim kommen würde.
Was heißt denn auch Mutti? Sind wir auch Mutti oder wer ist noch Mutti?
Ich habe gehört, dass uns auch Muttis hören.
Ah, deshalb. Ja, okay. Dann ist es legitim. Und ist es möglich, dass sie auf die Show kommt oder ist es ausgeschlossen für Muttis?
Ich habe geschrieben, dass sie sich auf jeden Fall dorthin begeben dürfte, wenn sie möchte. Es gibt noch Tickets, Leute. Ihr könnt sehr, sehr gerne vorbeikommen, falls ihr da Bock drauf habt. Die Tickets gibt es auch nochmal in den Shownotes. Die Rahmendaten sind 15.03., da ist das SWR Podcast Festival. Wir zwei dürfen dabei sein. Das Besondere ist, dass es so ein ganz intimer Rahmen wird. Da habe ich mega Bock drauf. Das heißt, wir nehmen eine Podcast-Folge auf und danach gibt es safe nochmal die Zeit und auch den Raum, dass wir miteinander quatschen können. Und das freut mich ja an solchen Geschichten immer am meisten, auch wirklich mal Gesichter zu bekommen zu den Leuten, die uns hören.
Absolut. Und es wird vermutlich, das ist jetzt kein Flachs oder so, der einzige Live-Bühnenauftritt von uns im Jahr 2025 sein. Wir freuen uns extrem darauf. Und wenn ihr hier zuhört, seid ihr wirklich prädestiniert, um da vorbeizukommen. Ein paar Insider-Gags auf der Bühne zu sehen, mit uns da abzuhängen, auch mal zu schauen, was für komische Gesichtsentgleisungen wir eigentlich haben, während wir hier so reden. Das kriegt man ja sonst nicht so häufig mit. Das wird launig. Kommt sehr gerne vorbei, wir freuen uns auf euch.
Und jetzt zum Thema Wurst.
Erzähl, was ist da bei euch los? Warum reden wir heute über die Wurst? Heute geht's um die Wurst. Das Wortspiel muss natürlich
sein. Heute geht's um die Wurst. Es ist schon spannend, finde ich, was so gerade passiert, auch in den Kinderköpfen, weil man immer mehr merkt, dass die Kinder größer werden und meine Jungs sind extrem wissbegierig so. Also die wollen ganz häufig wissen, woraus wird etwas gemacht. Zum Beispiel, anderes Beispiel als jetzt die Wurst, aber da komme ich gleich hin. Sie hatten gerade Husten und auf der Verpackung von dem Hustensaft, den wir nehmen, ist eine Kirsche drauf. Und sie waren fest davon überzeugt, dass dieser Hustensaft aus Kirsche gemacht wird. Ich habe das mal nicht aufgeklärt, weil ich mir nicht ganz sicher war, aus was Hustensaft gemacht wird. Aber beim Thema Wurst, wir saßen halt am Essenstisch und sie essen gerne Streichwurst. Weißt du, so Kinder-Streichwurst. Das ist diese Wurst, die in so einer Bärchenverpackung kommt. Und dann kannst du das runterstreichen. Das ist wahrscheinlich Leberwurst oder sowas, ja. Und irgendwann fragte der Big Leon: Ja, sag mal, Papa, aus was wird eigentlich die Wurst gemacht? Und dann sagte der Little Leon: Aus Wurst! Ist doch klar, aus Wurst!
Ja.
Und ich so, war kurz vor dem Moment, weißt du, also kannst du jetzt dazwischen gehen, kannst du noch einfach, kannst du in so einer Situation auch nichts sagen. Wenn du Zwillinge hast, kannst du einfach nichts sagen, kannst sagen, ja, aus Wurst, alles cool. Aber ich habe mich dazu entschieden, zu sagen, nee, also auf der Verpackung ist so ein Hähnchen drauf, ja, nur deswegen wusste ich das. Nee, es wird aus Hühnern gemacht. Und die beiden guckten mich wirklich mit so großen Augen an. Ich wusste nicht, was ich mit diesem kleinen Satz in den Köpfen von ihnen bewirke, aber sie guckt mich mit so großen Augen an und meint so, was, Papa? Aha. Die Kinderstreichwurst wird aus Hühnern gemacht? Wie denn das? Und sie wollten halt immer mehr wissen, weißt du? Und ich habe das bis zum großen Teil versucht zu erklären, auch dann so, guck mal hier, hier ist die Salami, die wird aus Kühen gemacht. Was, Papa? Die wird aus Kühen gemacht? Ja, und die Wurst wird aus Schweinen gemacht. Was, wie denn das? Wie wird die denn, am Anfang fanden sie es auch witzig, weißt du, wie wird die denn aus Schweinen gemacht? Ja. Und dann habe ich halt erklärt, ja, also die Tiere, die sterben und dann verarbeitet man das Fleisch und das wird dann gekocht, gepökelt mit Salz und so weiter und dann wird das in Wurst gemacht. Und ich habe definitiv gemerkt, als ich halt meinte, dass sie, also als ich ihnen erklärt habe, dass Tiere sterben, damit sie Wurst essen können, dass sie das sehr, sehr schockiert hat. Und das war der Punkt, wo ich das Thema dann umgelenkt habe, ja, also klassische Ablenkungsmanöver, haben wir ja schon häufig drüber geredet, ja. So, oh, guck mal da, das Müllauto fährt vorbei, was, Papa, wo denn? Und habe dann das Thema weggelenkt und dachte mir so, da müsst ihr mal drüber reden. Ich glaube, dass Kinder zwischen 3 und 4 solche Fragen stellen, woher kommt eigentlich die Wurst und wie erklärt man das den Kindern, das würde ich gerne wissen und dafür haben wir das Factsheet.
Romance Daddy's Factsheet.
Dann lass uns das doch an der Stelle direkt als erstes angucken. Also, was soll man denn dem Kind richtigerweise sagen, wenn es fragt, woher das Fleisch kommt? Also die Situation wie bei euch. Und da sagt die Jugendpsychotherapeutin Islim Kalali, dass man die Wahrheit sagen soll, nur eben kindgerecht. Und was ist kindgerecht? Da muss man eben ein Gefühl für kriegen, wie viele Details das Kind verträgt und dementsprechend in das Gesicht schauen und gucken, wie es reagiert. Also die Empfehlung ist, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist jetzt völlig schockiert oder möglicherweise auch traurig, ist es definitiv das Zeichen, dann nicht noch mehr grausame Details zu droppen, sondern eben dann vorsichtig damit umzugehen. Jetzt vielleicht einem 3- oder 4-Jährigen nicht direkt die Moralkeule um die Ohren schwingen, dass oft 9 Masthühner sich 1 Quadratmeter teilen müssen und nicht das Sonnenlicht sehen, bevor sie dann gekillt werden und zu Nuggets verarbeitet werden, sondern das halt so peu à peu einführen. Also Schocktherapie ist da definitiv nicht der richtige Weg. Aber wenn Interesse da ist, also das kommt dann vor allem natürlich auch mit zunehmendem Alter, also ist ja dann oft auch nicht vorbei, das Interesse an den Themen. Gott sei Dank, also er ist ja auch richtig, das zu hinterfragen oder sich dafür zu interessieren, dann sollte man dem Ganzen auch nicht aus dem Weg gehen, weil so ist es nun mal. Und die Wurst schmeckt ja nicht besser, wenn man das alles wegdrückt oder ignoriert den Fakt und dementsprechend sollte man da auch, wie bei vielen anderen Themen, offen mit den Kindern drüber reden.
Ja, wie macht ihr das zu Hause? Habt ihr das schon erklärt? Gab es die Fragen schon?
Ja, also wir hatten mal die Situation, dass wir mit der Bambina drüber gesprochen haben, die da jetzt aber eher so das abgestritten hat, also so, nee, also du hast gemerkt, sie checkt das noch gar nicht oder kann sich das gar nicht vorstellen. Und dann bringt man das Thema jetzt ja auch nicht jedes Mal aktiv auf den Tisch. Also bei uns ist es so, dass wir, würde ich behaupten, eher selten Wurst essen. Und also vielleicht so eine Packung in der Woche oder in 1,5 Wochen, würde ich mal sagen. Milchprodukte viele, da ist es ja auch ein Thema. Also woher kommt die Milch, woher kommt der Käse? Das war auf jeden Fall auch schon mal eine Geschichte. Gerade zum Beispiel, was uns als Eltern einfach ärgert, ist, wie oft Essen bestellt wird und nicht aufgegessen wird, was man dann also wegwirft. Gerade die Bambina ist eine Kandidatin, die eigentlich so sehr ruhig ist, steht nicht ständig auf, aber sie bestellt halt gerne das, was sie sieht und möchte nur das eine essen, worauf sie gerade Lust hat. Und wenn sie zum Beispiel Müsli bekommt mit Milch, Haferflocken und dann setze ich mich nebendran mit einem Brötchen, dann möchte sie ab dem Zeitpunkt nur noch Brötchen und kein Müsli mehr. Und das führt halt dazu, dass wir in letzter Zeit, gerade im Urlaub, häufiger gesagt haben, sie bekommt nur ein kleineres Müsli oder sie kriegt jetzt mal einen Tag kein Müsli, weil es uns stört, es wegzuwerfen. Und da habe ich dann mal gesagt, so, das ist halt Verschwendung, das ist ein großes Wort, was die Kinder noch vielleicht nicht ganz checken, aber ich finde es wichtig, das schon zu erklären. So, da steht eine Kuh, die gibt Milch, die wird gemolken, das wird dann verarbeitet, wird erhitzt, wird in Kartons gepackt, wird in den Supermarkt gefahren, wir fahren dorthin, wir stellen es in den Kühlschrank, wir schenken es dir in Müsli ein, nur um es dann wegzuwerfen. Das hat sie mit Sicherheit nicht komplett gecheckt, aber ja, trotzdem wollte ich es halt irgendwie loswerden, weil es einfach nervt, so viel Lebensmittel mit Kindern wegzuwerfen.
Ja, wie ist beim Boy, der ist ja größer.
Ja, das, also mit ihm habe ich schon häufiger drüber gesprochen oder wir als Eltern. Er weiß, woher das kommt. Und besonders greifbar wird es zum Beispiel bei Fisch, also bei der Fischtheke im Supermarkt oder wenn. Im letzten Sommer habe ich ein oder zweimal halt so einen ganzen Fisch auf den Grill gelegt. Das ist dann natürlich auch sehr viel ja, plastischer, als wenn du so ein Steak zum Beispiel hast. Oder bei einem Grillhähnchen, das hatten wir irgendwann mal vor ein paar Monaten, ist ja auch scheißegal, wann das war, aber als wir halt mal ein Grillhähnchen gegessen haben.
Ich möchte jetzt genau wissen, hast du dir das genaue Datum?
Ich glaube,
mich interessieren, war das jetzt eher Winter, Sommer?
Am 17. War's November.
War es Mittwoch?
Mittwoch? Nee, es war ein Samstag. Da ist nämlich der Grillhähnchenstand auf dem Markt und dort hat meine Frau dann eins mitgebracht.
Aber wie viel Uhr?
zur Mittagessenszeit, du Depp. Aber da ist ja dieser Effekt, dass die Kinder dann da so reinbeißen und dann ist da halt Knorpel. Ja? Und ich finde, da an einem Grillhähnchen sieht man so ziemlich am besten, wie Gelenke, Muskeln, Sehnen, Knorpel halt aussehen und aufgebaut sind, ist ja nicht so weit weg vom Menschen. Und da haben wir dann halt so drüber gesprochen und er wollte wissen, was ist jetzt das für ein Stück, also dieses große Stück von der Brust, was ist der Flügel und so mit der Haut, das haben wir dann schon erklärt und war dann auch recht interessiert daran, das zu wissen.
Also er fand das nicht eklig, sondern er fand das spannend, oder was?
Ja, schon. Also er war erst so überrascht, aber jetzt nicht angewidert. Ob das noch irgendwann kommt, weiß ich nicht. Kann durchaus sein. Mein Eindruck ist, sage ich jetzt schon ganz persönlich dazu, so in dem Umfeld mit Nachbarn und älteren Kindern, was ich so gehört habe, ist, dass relativ oft die Situation kommt, dass die Kinder zumindest eine Phase haben, in der sie das nicht ertragen und dann keine tierischen Produkte oder kein Fleisch mehr essen wollen und auch so die Eltern vor die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich oder warum muss das sein? Das habe ich jetzt schon häufiger mitbekommen. Gerade zum Beispiel bei einer Freundin, da war es der Sohn, der nur ein Jahr älter ist als der Boy, der dann gesagt hat, er möchte das nicht mehr, er möchte nicht, dass Tiere dafür sterben müssen. Und damit er jetzt nicht ganz alleine dann ein anderes Essen aufgetischt bekommt, hat die Mutter dann mitgemacht und nach einer Weile hat er dann die Ernährung auch wieder umgestellt zu Omnivore, wie ich mittlerweile gelernt habe durch das Factsheet, kommen wir gleich noch dazu, sodass er dann eben auch tierische Produkte oder halt Fleisch gegessen hat.
Aber was war denn der erste Punkt? Also du sagst, die Bambina hat da noch nicht so viele Berührungspunkte. Wann war das beim Boy Thema? Wann ging das bei ihm los, dass er das hinterfragt hat, wo das einfach herkommt? Wochentag war das?
Das kann ich dir so genau nicht sagen, aber also beim Grillen würde ich jetzt mal so tippen, also wenn man so ein Steak isst, ich kann es jetzt nicht sagen, aber gefühlt war es so im Alter von 4 Jahren, dass man da ab und zu drüber geredet hat.
Okay, ja, spannend. Ich habe ja schon auch das Gefühl, dass meine Kinder da wirklich sehr, 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 sehr interessiert einfach sind und alles wissen wollen. Also vielleicht auch mehr als andere Kinder, wenn ich das so vergleiche mit Kindern in unserer Umgebung. Die hinterfragen alles, die wollen alles wissen. Das macht es Eltern manchmal nicht unbedingt leichter, muss ich sagen, weil du halt noch viel früher, als man sich das vielleicht wünscht, in so Erklärungsnot kommt. Weißt du, also nicht nur natürlich bei so moralischen Geschichten, was kann ich dem Kind überhaupt zumuten an Info, aber auch, ich weiß halt nicht alles. Ja, also ich kann ja nicht genau erklären, warum der Himmel blau ist. Ich versuche dann hier mit Lichtreflexion und sowas, aber da kommen in einer Tour Fragen, der Big Leon übrigens noch häufiger als der Little Leon, auch meine Mutti zum Beispiel sagt, der Big Leon, der ist nur am Schwatzen, der ist wie du. Der ist die ganze Zeit am Reden, am Hinterfragen, am Machen, am Tun. Krass, wenn ich so war, schön, spannend, interessant, das zu sehen und zu hören, aber auch nicht leicht. Auf eine positive Art und Weise. Du willst ja, dass dein Kind viel hinterfragt und sowas, ne?
Ja,
das setzt man ja auch dann häufig gleich mit, der ist sehr schlau. Weißt du? Will man sich dann so einreden. Aber es ist schon fordernd.
Genau, also es ist zweifelsohne ein gutes Zeichen, wenn man viel wissen will, aber es ist, wie du sagst, eben total anstrengend. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wie sieht's denn bei euch so mit Hafermilch oder so einer Geschichte aus? Also das versuche ich halt irgendwie ein bisschen zu reduzieren und mittlerweile bin ich aber da allein auf weiter Flur, der halt Hafermilch in sein Müsli macht. Der Boy hat es mal eine Weile akzeptiert. Die Bambina sagt, aber keine Hafermilch, nur Kuhmilch. Und die würde sowieso eine rein tierische Ernährung auch durchaus befürworten. Also alles, was mit Käse, Fleisch oder Fisch zu tun hat, go for it. In Massen.
Nee, das haben wir noch gar nicht versucht. Das liegt auch daran, dass meine Frau ist laktoseintolerant. Das heißt, wir haben eh immer schon zwei unterschiedliche Sorten Milch da. Ich trinke normale Milch im Kaffee. Eigentlich auch nur im Kaffee. Manchmal im Müsli, aber sehr selten. Ich trinke nicht so viel Milch, außer im Kaffee. Und die Kinder trinken halt morgens ihren Baby Chino und dann zu ihrem Müsli, zu ihren Haferflocken ihre Milch. Und also man könnte das bestimmt mal ausprobieren. Mir schmeckt Milch aber gut. Und deswegen habe ich das noch nicht umgestellt. So ehrlich bin ich.
Jedem seine Entscheidung. Ich weiß gerade nicht, wie man das grammatikalisch.
Aber man kommt ja trotzdem, man kommt ja voll in Erklärungsnot. Ne? Du fragst, ich trinke Milch, habe noch keine Gedanken drüber gemacht, wieso ich das umstellen sollte. Und du fragst mich, trinkst du Milch? Das schwingt ja schon auch immer so ein bisschen mit so, du trinkst noch Milch. Weißt du, wie die Milch hergestellt wird? Die Kühe werden künstlich trächtig gehalten und dann werden die abgepumpt. Die würden normalerweise nicht so, weiß ich ja.
Ja.
Ist mir ja bewusst. Und trotzdem schmeckt mir die Milch halt gut.
Ja, der ist ja auch, also ist völlig fein und also so möchten wir auch den Podcast hier verstehen, dass wir Themen ansprechen, aber keinen jetzt so eine Moralkeule um die Ohren schwingen. Ich finde, es hilft darüber, sich Gedanken zu machen und ist halt manchmal unangenehm. Ich selber würde zum Beispiel auch gerne mehr vegetarische Produkte essen, hab da auch ein bisschen was schon hinbekommen in letzter Zeit, aber klappt nicht so gut, wie ich eigentlich gerne hätte. Trotzdem kann es ja als Anregung funktionieren, ja. Wie ich vorhin gesagt habe, hilft ja nichts, wenn man bei allem die Augen zumacht und sagt, will ich gar nicht von wissen, ist mir scheißegal. Nur finde ich, sollte man da keinen Druck aufbauen in irgendeiner Form.
Aber das ist zum Beispiel bei mir nicht so. Ich würde nicht gerne weniger Fleisch essen. Mhm. Ich würde gerne mehr kontrolliertes Fleisch essen. Also ich wüsste gerne, dass das Fleisch von Tieren kommt, die mal auf einer Weide standen. Und da auch vor allem aus dem Aspekt, dass ich mir denke, das kann auch für mich nur gesünder sein. Weißt du? Also ich möchte mich so gesund und bewusst wie möglich ernähren. Und von meiner Einstellung nach ist Fleisch da nicht schlecht, zumindest für meinen Körper. Und es schmeckt mir sehr gut. Und dementsprechend würde ich einfach gerne wissen, das Fleisch ist gutes Fleisch, das kommt hier aus der Region, das wurde selbst geschlachtet von einem. So die Einstellung habe ich mittlerweile. Ich habe da viel drüber nachgedacht, so, ob ich das mal einstelle. Mein Bruder zum Beispiel, ja, der ist jetzt, wie er mir beigebracht hat, Flexitarier. Mhm. Das heißt, er ist unter der Woche, verzichtet er auf Fleisch und am Wochenende ist er dann bewusst, wie er sagte, geht er zum Burger King.
Okay.
Finde ich auch krass. Weißt du, so der Bruch ist hart.
Ja.
Da sagst du, okay, dann hole ich mir ein schönes Stück Fleisch, sehr teuer, und werf mir das auf den Grill oder sowas. Okay, aber er geht dann zum Burger King. Keine Ahnung. Und er sagt sogar, er fühlt sich da besser jetzt. Also rein körperlich. Der ist ein sehr sportbewusster Typ. Der macht sehr viel Sport und so. Und er sagt, es geht ihm besser. Ja, ich müsste es vielleicht mal ausprobieren, um selbst zu wissen, ob es mir dann besser gehen würde. Ich habe jetzt auch keinen krassen Heißhunger auf Fleisch. Ich bin auch nur mit zur Einladung. Ne? Ich bin jetzt auch keiner, der jeden Tag Fleisch essen muss. Aber ich entscheide mich schon häufig auch bewusst dafür, keine Ahnung, ein Partei zu haben mit Hähnchen, weil es mir halt leckerer schmeckt als, wobei es stimmt nicht, diese Sojawürfel können auch schön sein in so einem Partei. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Also
ja.
Mir schmeckt es halt häufig sehr gut.
Ja, absolut. Es geht mir auch ähnlich, dass also ich eine Weile das noch strikter versucht habe zu vermeiden, aber die Lust ist schon da, muss ich sagen. Und es kann schon sehr gut schmecken. Es kann auch sehr enttäuschend sein. Also was mich zum Beispiel oft ärgert, ist, dass man in Restaurants oder bei Lieferdiensten oft sehr wenige vegetarische Gerichte zur Auswahl hat, gerade weil du Thai gesagt hast. Also zum Beispiel in der Thai- oder asiatischen Küche gibt es ja super viele eigentlich Gemüseoptionen, aber trotzdem ist grundsätzlich die vegetarische Liste sehr, sehr klein. Und ich glaube, in Deutschland ist es oft so, dass man durchaus besser Gerichte verkauft, wenn man einen hohen Fleischanteil hat. Klar, man kann auch immer dazu sagen, bitte kein Fleisch, dafür mehr Gemüse. Aber es fühlt sich dann so an, als ob man unnötig viel für das Essen bezahlt. Aber es schmeckt halt schon geil. Aber es gibt auch sehr, sehr viel andere Sachen, die geil schmecken ohne Fleisch. Das nur mal so zu meiner Haltung. Lass uns doch mal gucken, wie viele Kinder und Jugendliche sich jetzt in welcher Form auch immer ernähren. Es gibt natürlich unterschiedliche Befragungen, unterschiedliche Zahlen, aber Christoph hat uns mal eine Befragung von der AOK rausgesucht. Da wurden 8500 Eltern mit Kindern zwischen 4 und 14 Jahren befragt und da sagen die Eltern, dass 33% der Kinder selten oder nie Fleisch und Wurst essen. Also ein Drittel selten oder nie. Wobei ich da auch vorsichtig wäre, wenn jetzt die Krankenkasse Eltern fragt, da würde ich das auch immer ein klein bisschen mehr positiv verkaufen, als es vielleicht eigentlich ist. Wie auch immer, was ich interessant finde oder schön, weil das meine Meinung bestätigt, wie das eben so ist, in Berlin, Großstadt, ist der Wert am höchsten, 47%, und in Mecklenburg-Vorpommern mit 21% am niedrigsten. Also es scheint so zu sein, wie, glaube ich, auch die landläufige Einschätzung ist, dass es in Großstädten verbreiteter ist, auf Fleisch und Fleischprodukte zu verzichten, als auf dem Land.
Okay.
Was ich aber, ich habe darüber nachgedacht, eigentlich ein bisschen komisch finde, weil man ja es auch so sehen könnte, dass du in Kleinstädten, in ländlichen Regionen, wo es zum Beispiel auch Tierhaltung, Schlachter, vielleicht eher einen Kontakt zum Metzger oder wie auch immer gibt, wo du auch die Kühe auf der Weide im besten Fall siehst oder mal so eine Hühnerzuchtfarm, dass du dann doch, wenn du mit den Tieren eher aufwächst, vielleicht auch eher denkst, möchte ich jetzt wirklich, dass sie getötet werden? Wohingegen du ja in einer Großstadt total wenig Berührungspunkte hast, also weniger zumindest als in der Stadt. Weißt du, was ich meine? Also könnte ja auch andersrum sein.
Ja, voll. Also bei uns, wenn du das möchtest, kannst du schon Tiere sehen auf der Weide. Ja, spannend. Stimmt. Guter Gedanke, ja. Auf der anderen Seite bist du dir dann halt voll sicher, dass es den Tieren quasi gut ging. Das ist so dieses Gewissen reinwaschen. Guck mal, die Kuh, keine Ahnung, Huberta, gestern war sie noch auf der Weide, heute liegt sie hier, keine Ahnung.
Genau, aber ob das dann wirklich auch die Kuh ist, die du beim Fastfood-Restaurant oder beim Restaurant um die Ecke verzehrst, das ist ja die nächste Frage. Also das ist ja nicht so ganz, ganz klar. Ich habe, Gott, es gibt so viele schockierende Dokus. Und ich merke auch, wie ich das Thema so ein bisschen versuche, locker und luftig zu halten, weil es einen schon zu Recht auch sehr runterziehen kann, wenn man sich mal ausführlicher Gedanken macht. So eine Doku gesehen über Krabben oder Schrimps, also so Nordseekrabben ist doch so eine Spezialität von dort, ja. Die werden in der Nordsee logischerweise gefischt, also das ist noch nicht das Eigenartige. Immerhin sind die Nordseekrabben aus der Nordsee, aber die werden dann zum Schälen und Putzen per LKW nach Nordafrika gefahren. Ich weiß nicht mehr, ob es Marokko oder Ägypten war, jedenfalls tiefgekühlt dort runter, dann sauber gemacht und dann wieder zurück nach Deutschland oder Norddeutschland, wie auch immer, um dann dort in den Restaurants oder in Supermärkten zu landen. Das ist schon pervers, ehrlich.
Ja, das ist halt, also das ist ja häufig, ja, da, häufig fehlen mir da die Worte, wenn ich sowas höre. Auch, dass es dann, kann doch nicht sein, dass es günstiger ist, selbst Gemüse, was auch hier angebaut werden könnte, teilweise aus dem Ausland zu holen, einfach weil es günstiger ist. So, weißt du, ist doch crazy einfach.
Ja, es liegt halt daran, dass wir nicht so viel Geld bezahlen wollen oder können.
Ja, das Können ist ja das Ding. Ich glaube, wir sind ja schon.
Ich glaube, es ist schon beides. Also da würde ich dir widersprechen.
Ja, natürlich.
Dass es schon beides ist. Also, ja.
natürlich ist es schon beides, aber es gibt, glaube ich, genug Leute, die wirklich auch nicht können, weißt du? Und das finde ich dann noch fieser, dass du, also wenn du wenig Geld hast und darauf sogar angewiesen bist, wirklich zu gucken, ich gehe in den Supermarkt und ich habe jetzt 50 Euro und mehr geht halt nicht. Und dann kannst du eben nicht die guten, teuren Sachen nehmen, sondern nimmst dann das Günstige. Das finde ich ganz, ganz, ja, das ist eigentlich schockierend, weißt du?
Ja, klar, auf jeden Fall. Wobei, also ich bin total bei dir. Ich möchte dem nicht widersprechen. Es ist mit wenig Geld schwieriger, sich gesund zu ernähren. Das ist gar keine Frage. Man könnte trotzdem auf Fleisch verzichten, auch mit weniger Geld. Also du musst ja nicht dann Salami kaufen, sondern kannst zum Beispiel auch einen Hummus-Aufstrich dir holen. Weißt du, was ich meine? Also das ist die Entscheidung hat man ja dann schon, aber schwierig ist es. Ich habe ja immer so den Vergleich mit Italien, weil wir dort durch meine Frau viel Kontakt haben mit Familie und öfter auch in Urlaub sind. Und dort ist es halt krass, wie viele Produkte aus Italien, vor allem Gemüse und Obst, in den Supermärkten verkauft werden. Klar, dort wachsen auch viele Sachen sehr gut, die gut schmecken, aber auch Deutschland ist ja für sehr viele Gemüse und Obstarten ein gutes Anbauland. Und Italien exportiert aber nicht so viel, ist mein Eindruck. Also du findest jetzt hier nicht so viele von den Sachen in deutschen Supermärkten, wie du das zum Beispiel aus Spanien oder den Niederlanden bekommst. Und meine Einschätzung ist, dass in Italien einfach das regionale Essen mehr gewertschätzt wird und man das dann auch gerne kauft. Die sind oft ein bisschen eingeschränkt, wenn es um fremde Sachen geht. Also das ist schon crazy, wenn du es mal vergleichst und überlegst, in einem deutschen Ort, wie viele deutsche Restaurants du hast, während du in Italien eigentlich fast nur italienische Küche hast. Da ist mal ein Sushi-Laden, da ist mal ein Dönerladen, aber das ist so geschätzt 10% aller Restaurants. Und in Deutschland, da möchtest du ja mal ein Burrito essen, da möchtest du einen Döner essen, dann möchtest du, keine Ahnung, asiatisch, pipapo.
Naja, aber da gehst du jetzt auch von dir aus. Also es gibt genug Leute, mein Papa ist auch so einer, der isst eigentlich am liebsten deutsche Küche. Mhm. Und der mag alles das, was du jetzt eben aufgezählt hast, auch gar nicht. Ich glaube, das ist eher so ein, ich will jetzt nicht sagen Trend, aber klar, kann auch sein, dass das bei uns eher angenommen wird, aber es gibt genug Leute, die das nicht so sehen.
Ja. Ja, das, also
klar. Aber klar, die Restaurants gibt es, deswegen muss die Nachfrage auch da sein, ne?
Ja, also
klar.
Ja. Lass uns noch mal kurz auf einen Punkt gehen, der zwar eigentlich gigantisch groß ist, aber wir versuchen das ein bisschen runterzubrechen, weil es ja schon ein relevantes Thema ist. Und zwar vegane oder vegetarische Ernährung bei Kindern.
Ja, spannend.
Das wird ja viel diskutiert und ich glaube, jeder hat eine Haltung dazu. Wir versuchen, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, aber nimm es uns nicht übel, wenn wir nicht jeden Aspekt dazu nennen. Es ist wirklich sehr umfassend. Wir hangeln uns mal an den Infos von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lang. Die sagt, dass es bislang keine aktuellen Daten zum Ernährungs- und Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen in Deutschland gibt, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Also natürlich gibt es Daten und Umfragen, kommen wir auch gleich dazu, aber keine laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die abschließend endgültig das Thema klären, ob vegane Ernährung für Kinder gut ist oder schlecht ist, ob vegetarische Ernährung besser ist oder ob es sogar besser ist als Fleischernährung. Weißt du, was ich meine? Also das ist sozusagen laut der DGE nicht abschließend geklärt. Deswegen ist die Antwort nicht so einfach. Was jetzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, ist, sie befürwortet laut aktuellem eigenen Standpunkt, der aber nicht fertig geklärt ist, eine vegetarische Ernährung bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt aber auch nicht, dass sie einen Fleischkonsum grundsätzlich verurteilt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Eine rein vegane Ernährung empfiehlt sie nach derzeitigem Stand nicht bei Kindern und Jugendlichen. Ich hoffe, man kann einigermaßen folgen, weil ich bin da sehr vorsichtig, weil ich finde, das hängt sehr viel dran an dem Thema und es ist ja auch sehr emotionalisiert. Sag mir, wenn du irgendwas nochmal einhaken willst oder widersprechen willst.
Ich verstehe alles.
Es gibt eine Studie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Auch hier aufpassen, die ist nicht repräsentativ, aber kann natürlich Erkenntnisse liefern. Und da wurden Kinder und Jugendliche miteinander verglichen. Drei Gruppen. Einmal vegane, vegetarische und omnivore Ernährung. Das ist sozusagen Allesfresser, einfach gesagt.
Omnivore?
Ja, omnivore. War für mich auch neu, dieser
Begriff. Das hast du vorhin gesagt. Was heißt Allesfresser? Also ich mache keinerlei Unterschied, ob ich jetzt Gemüse oder Fleisch esse. Also das Normale, in Anführungsstrichen, normal kann ich nicht sagen, aber das ist omnivor.
Ganz genau, richtig. Also vielleicht können wir auch jetzt für die nächsten 2 Minuten von Allesfresser reden, weil das irgendwie leichter runtergeht als dieser Begriff. Jedenfalls omnivor, da ist einfach Fleisch und tierische Produkte ein Bestandteil der Ernährung. Also so, wie die meisten von uns wahrscheinlich aufgewachsen sind. Oh. So, jetzt gibt es ein Zitat von den Studienteilnehmern. Die beiden sagen, dass die Ergebnisse zeigen, dass bei allen drei Formen, also vegan, vegetarisch, Allesfresser, die Versorgung mit den Hauptnährstoffen sowie mit den meisten Vitaminen und Mineralstoffen überwiegend ausreichend ist. Das heißt, also
überwiegend ausreichend, okay.
Genau, das heißt, dass du halt Proteine, Kohlenhydrate und Fette und die meiste Anzahl von Vitaminen und Mineralstoffen mit allen drei Formen der Ernährung zu dir nimmst. Wenn wir jetzt ins Detail gehen, ist es laut dieser Studie so, dass die Veggie-Kinder, also vegetarisch und vegan, unterm Strich mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse verzehren. Ist ja auch logisch. Also da wird halt auf die Ernährung geachtet und Fleisch fällt weg, muss man ja durch irgendwas ersetzen. Und besonders die veganen Kinder hatten noch dazu den geringsten Verzehr an Süßwaren, Knabberartikeln und Fertiggerichten.
Okay.
Jetzt ist die Frage, wo ist dann das Problem? Weil vegane Ernährung kann ja bisher laut DGE jetzt nicht befürwortet werden. Du hast eine deutlich niedrigere Eisenversorgung. Klar, hat man auch schon mal gehört, aber sei hier trotzdem nochmal gesagt, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Durch Fleisch wird halt der Körper mit Eisen versorgt und das fehlt oft. Bei allen drei Ernährungsformen finde ich auch spannend. Also man hat jetzt keine, die man rauspicken kann und sagen kann, das ist die mit Abstand beste, weil egal, ob du dich jetzt vegan, vegetarisch oder allesfressermäßig ernährst, gibt es Nährstoffmängel. Also Vitamin B12, Vitamin D, Jod und Calcium sind bei allen kritisch, in unterschiedlichem Ausmaß, aber alle weisen Mängel auf. Das heißt, egal wie du dich ernährst, solltest du bei deinem Kind mit dem Hausarzt zusammen checken, ob vielleicht eine Supplementierung mit Jod, Calcium, Vitamin D oder Vitamin B12 eventuell notwendig ist. Spannend ist bei dieser Studie, die Veganer nehmen oft schon Supplemente, wie heißt es nochmal? Hier, das ist ein normales Wort.
Nahrungsergänzungsmittel
in Form von B12. Das wird bei veganer Ernährung empfohlen und das wurde oft berücksichtigt. Deswegen haben die dort keinen so krassen Mangel, wie man es eigentlich erwartet hätte, weil eben diese Nahrungsergänzungsmittel schon für einen gewissen Effekt sorgen.
Okay. Das aber theoretisch, wenn ich doch Allesfresser bin und weiß, ich habe ein zum Beispiel Jodproblem, dann müsste ich doch als Allesfresser nur gucken, was ist Jod, noch Fisch integrieren, oder?
Genau, also jodiertes Speisesalz zum Beispiel.
Okay.
Ja. Und,
die Conclusio ist doch theoretisch, du kannst als Allesfresser das aber auch über die Ernährung regeln, oder? Oder brauchst du immer Supplements? Weil es gibt als Vegetarier, Veganer gibt es Dinge, die du eben nicht aufholen kannst über die normale Ernährung, weil du eben was nicht isst. Aber als Allesfresser kannst du ja theoretisch dann einfach deine Ernährung noch dahingehend umstellen, oder? Verstehe ich das falsch?
Nee, so verstehe ich das schon auch. Wobei Vitamin D, glaube ich, vor allem viel über Sonnenlicht aufgenommen wird. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, man kann es sogar nur über Sonnenlicht aufnehmen. Bin ich jetzt aber auch kein...
Aber dann ist es ja keine Ernährungsgeschichte.
Ja, genau. Aber das ist dann trotzdem ein Nährstoffmangel. Aber da bin ich auch zu wenig Mediziner, um das beantworten zu können. Aber klar, grundsätzlich kannst du mit einer Allesfresser-Ernährung deinen Körper versorgen. Aber das ist ja auch nicht immer das Gleiche. Also Allesfresser kann ja völlig unterschiedlich aussehen. Das kann ja bedeuten, dass du nur Eistee, abgepackte Billigwurst und Pommes isst, wohingegen jemand anderes Bio-Gemüsefleisch in geringen Dosen plus Wasser und Gemüse und halt komplexe
absolut
Hülsenfrüchte, Gemüse und so weiter sich reinpfeift. Also dementsprechend ist ja sowieso viel wichtiger, dass man sich ausgewogen ernährt und dass man überhaupt viel auf Gemüse achtet. Also das ist ja unabhängig davon sehr entscheidend. Es gibt ja diese Ernährungspyramide, die ich mit meinem Sohn auch schon ein paar Mal angeguckt habe und was er auch schon checkt und so ein Gefühl dafür bekommt, was gesund und ungesund ist. Und wenn man das berücksichtigt, dass man ausgewogen sich ernährt, nicht zu viel Salz, Fett, Süßigkeiten, dann hat man sowieso schon am meisten gewonnen.
Ja, also ich nehme definitiv mit aus dieser Folge, man muss sich ausgewogen ernähren, man muss sich im besten Falle bewusst ernähren. Das würde ganz viel bringen auf verschiedenen Ebenen. Und um das nochmal runterzubrechen, es ist bei uns auch gerade sehr angesagt und hip, eine Folge von Pepper Woods mit Mr. Kartoffel. Die Figur verstehe ich übrigens nicht bei Pepper Woods. Es sind alles Tiere und dann kommt Mr. Kartoffel. Hä? Eine sprechende Kartoffel. Warum?
Ja.
Aber Mr. Kartoffel hat einen Song, den wir sehr gerne zu Hause singen. Und der geht...
Nee.
Obst und Gemüse machen dich stark.
Denk ist so dran. Anstrengend.
Ist 5 am Tag. Und dann ruft von hinten Petro Pony, nach neuesten Studien sind es 7. Denk immer dran, ist 7 am Tag. So. Und das singen wir immer. Und tatsächlich ist es sehr witzig, weil unsere Kinder, wenn sie dann keine Lust haben auf, keine Ahnung, wir schneiden gerne so als Snack mittags oder so, schneiden wir einen Apfel auf, ja. Und wenn sie dann keinen Bock haben auf einen Apfel, dann geht's los mit Obst und Gemüse machen dich stark. Finde ich sehr schön, ja.
Leons Lifehack.
Ich habe wieder einen Lifehack mitgebracht, mein werter Nick.
Meine und Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, mein werter Nick. Es geht um das Thema Gesundheit und Nasenschneuzen einmal mehr. Ich habe es ja ganz zu Beginn schon gesagt, wir hatten wieder kranke Kinder und wir hatten Kinder, die ein bisschen Husten hatten, aber auch eben ein bisschen Ratzi in der Nase. Und da gibt es einen neuen Tipp, den uns eine Hörerin geschickt hat, die vom Fach ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ihre Berufsbezeichnung war. War sie Physiotherapeutin, Ergotherapeutin, Logopädin? Irgendwie hatte sie was damit zu tun.
Wir haben auf jeden Fall miteinander getextet und gesagt, dürfen wir deinen Tipp weiterempfehlen. Das hat sie bejaht. Dementsprechend machen wir das. Aber leider habe ich den Namen auch gerade nicht mehr vorliegen. Trotzdem, vielen, vielen Dank an dich und an alle, die uns Hinweise schicken, weiterführende Informationen oder Lifehacks.
Folgendermaßen funktioniert der Tipp. Es geht darum, dass eure Kinder lernen zu schneuzen. Also wirklich eine Nase noch zuhalten und dann so. Können ja viele Kinder nicht. Unsere ganz okay, nicht immer zuverlässig, gerade wenn sie dann die Nase zu haben, dann funktioniert es irgendwie nicht. Wenn sie eine freie Nase haben, dann ist super. Aber trainieren kann man das, indem man sich ein Taschentuch nimmt, dieses Taschentuch um seinen kleinen Finger wickelt, so dass so ein kleiner Taschentuchgeist quasi entsteht. Und dann, am besten machen das die Kinder über ihren Finger, weil da passt es dann besser, weil sie diesen Taschentuchgeist sich dann in ein Nasenloch schieben. Und danach ist die Challenge, sie sollen versuchen, diesen Taschentuchgeist, der in ihrer Nase steckt, so weit wie möglich auszupusten quasi mit der Nase. Und so lernen sie das Schneuzen. Es ist bei uns, dadurch, dass wir natürlich auch 2 haben, sehr schnell ausgeartet. Ich fahr weiter. Aber so trainieren sie halt das Schneuzen. Das finde ich ganz, ganz cool.
Ja, funktioniert sogar noch besser, wenn man Augen drauf malt. Und auch hier wieder ein Beispiel dafür, das Ganze spielerisch mit Kindern zu machen. Am besten aber nicht am Essenstisch, sondern vielleicht irgendwo draußen oder in einem Bereich, den man gut wischen kann.
Daddy-freie Zone.
Leon, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, bin ich überempfindlich oder habe ich recht? Ich war heute Morgen im...
Schon mal eine gute Kategorie.
Ich war heute Morgen im Fitnessstudio und da stört mich eine gewisse Sache. Wenn man da reinkommt, dann muss man so seine Karte auflegen, durch ein Drehkreuz durchgehen und läuft dann an dem Tresen vorbei, wo die Mitarbeiter sind. Meistens zumindest steht da jemand, einer oder eine. Mhm. Und jetzt ist es schon ein paar Mal vorgekommen und ich merke, wie so ein bisschen bei mir der Ärger steigt darüber, dass die nicht grüßen. Also,
aha.
Es sind junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auch überwiegend so sympathisch aussehen und so, als ob sie sprechen können, aber sie heben nicht mal den Kopf, wenn offensichtlich jemand Neues reinkommt. Ja, also ich habe auch in einem Fitnessstudio gearbeitet und es kann lästig sein, ständig mit Leuten da quatschen zu müssen, aber ich finde, hallo oder mach's gut, wenn man nicht gerade in ein anderes Gespräch vertieft ist oder was super Wichtiges, das muss doch drin sein, oder?
Also ich finde, das ist ja nochmal eine spezielle Kategorie, weil das sind ja Mitarbeiter. Und als Mitarbeiter von so einem Fitnessstudio, da, du verkaufst ja auch ein Gefühl. Ja?
Ja.
Du verkaufst ja das Gefühl, du fühlst dich hier wohl. Und da gehört es definitiv dazu, dem Kunden, der da reinkommt, zu sagen, hallo, wie geht's dir? Hi, na, willst du einen Shake? Schön, dass du da bist. Hey, bist du heute schon das zweite Mal die Woche da? Also weißt du, dass du so ein bisschen... Wirklich?
Ja, das wäre die...
Man sieht schon, du trainierst.
Ja, genau. Das wäre die Extended Version. Kann auch zu viel sein. Ja, und es in dem Studio, das ist eins der nicht so teuren mit krasser, intensiver Trainingsbetreuung, sondern die stellen halt die Geräte und die Location, ja. Und wahrscheinlich verdienen die auch nicht krass gut. Also es ist okay, wenn die mir jetzt nicht voll das Gespräch ans Ohr kauen, aber also die stehen dann am Handy oder gucken in die Gegend und heben nicht mal den Kopf. Und das,
ja,
das stört mich schon.
Das geht nicht. Egal, ob günstig oder nicht günstig, ich finde, das gehört im Fitnessstudio dazu. Weil Fitnessstudio, du verkaufst einen Lifestyle. Das musst du schon machen. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Fitnessstudios, korrigiere mich, aber es ist so eine Beobachtung, ja. Ich höre von ganz vielen Leuten immer häufiger, je älter ich werde auch, dass sie zwar noch angemeldet sind im Fitnessstudio, aber schon ewig nicht mehr gegangen sind und das auch demnächst mal einstellen wollen, weil, dann kommt dann so die Begründung, ich mache weniger jetzt so Kraftsport, ich mache viel mit dem eigenen Körpergewicht, ich gehe draußen mal laufen. Du brauchst halt das Fitnessstudio in unserem Alter nicht mehr so ganz zwingend, weißt du, weil du eben nicht mehr als Mann so Pumperviech sein willst, sondern du willst halt fit sein, du willst gesund sein, du willst dich ein bisschen stretchen, du willst den Blutdruck ein bisschen hochkriegen, ne, Puls ein bisschen auf Touren bringen und sowas. Und dann überlegst du, bleibe ich überhaupt noch im Fitnessstudio? Und wenn dann noch dazu kommt, dass du im Fitnessstudio dich nicht so, weißt du, jedes Mal ins Fitnessstudio gehen ist ja eine Überwindung, das ist ja schon der Kampf gegen den inneren Schweinehund. Und wenn du dann ins Fitnessstudio gehst und bist da nicht mal so richtig perfekt aufgeholt, weil die Leute dir nicht das Gefühl geben, dass hier der Hort die Oase ist, wo du hinkommen kannst, wo du mal eine Stunde abschalten kannst, auch vom stressigen Alltag, dann ist es verloren, ja? Also ja. Du müsstest als Fitnessstudio, müsstest du mehr diesen Wohlfühlort, diesen Lifestyle verkaufen, weißt du?
Finde ich auch, ja. Also ich war ja eine lange Zeit auch nicht mehr im Fitnessstudio, weil ich mir das Geld sparen wollte und gedacht habe, ich kann alles zu Hause machen, bis ich dann gemerkt habe, so, also gewisse Sachen, da widerspreche ich dir, sind schon, die kannst du nur im Fitnessstudio machen und die tun auch gut, egal in welchem Alter. Also so gewisse Muskelgruppen anzusprechen und auch ein bisschen schwerer zu trainieren, was ich in meiner Zeit als Trainer vor allem auch immer Frauen erklären musste, die gesagt haben, ich möchte mich nur ein bisschen stretchen und auf den Stepper. Ist halt Quatsch, weil wenn du ja Kalorien verbrennen willst oder in Figur, in Shape sein willst, dann ist es auch wichtig, ein paar schwerere Gewichte hochzuheben. Aber was ich sagen will, am Anfang war ich völlig euphorisch. Ich dachte so, oh geil, ich mag das halt auch, ja. Hier kann ich alles machen, die Übungen, die Geräte, geil, Platz, Musik und so. Und je länger man dort ist, das ist halt auch so generell ein menschliches Ding, sieht man so die negativen Seiten. Das hört jetzt noch, also ist nicht so weit, dass ich jetzt nicht dorthin gehen will, aber das ist so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, das könnte wirklich freundlicher sein, der Empfang und die Verabschiedung. Das ist ja nur so ein,
ich fand das,
mach's gut,
ich fand Fitnessstudio immer nur geil, wenn ich da quasi mit einem Freund oder einer Freundin hingegangen bin. Weißt du, wenn du das so als Gemeinschaftsding machst. Ich kenne ganz viele, die dann so wirklich auch sich dort treffen. Weißt du, also statt, keine Ahnung, um einen trinken zu gehen, gehen die halt gemeinsam ins Fitnessstudio, trainieren und sitzen dann danach an der Bar, trinken noch einen Cappuccino und haben dann halt so ihr Freundekonto quasi aufgelevelt. Und das funktioniert ja auch nur, wenn du dich an dem Ort sehr, sehr wohl fühlst. Aber vielleicht, auch wieder eine steile These, vielleicht verroht unsere Gesellschaft auch. Also ich merke schon, wie gesagt, ich wohne auf dem Dorf, ne? Und früher war ich gewohnt, dass man sich auf dem Dorf grüßt. Ich habe lange in Frankfurt gewohnt und da war klar, du musst eigentlich deinen Nachbarn nicht grüßen, du kennst ihn sowieso nicht, ne? Alles easy. Aber dann bin ich zurück ins Dorf gezogen und dachte mir, na ja klar, wenn du auf der Straße jemanden siehst, gerade die alten Leute, die werden gegrüßt. Und ich sag dir, wie es ist, vor allem die alten Leute, die grüßen nicht. Und das macht mich wahnsinnig. Mhm. Wirklich, das ist eine der schlimmsten Dinge. Da merke ich richtig, wie es direkt in mir hochkocht, wenn ich jemanden grüße und die Person guckt mich sogar an und guckt dann aktiv weg. Da werde ich richtig fuchsig.
Ja,
und
sag dann wirklich brutal.
Ich sag einen Meter danach zu der Person, die neben mir läuft, ja, mache ich auch immer so, dass ich jemanden angucke, der mich angrüßt und nicht zurückgrüße. Das ist mir auch vollkommen egal. Das finde ich, das geht nicht klar. Vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht werde ich auch einfach älter, weißt du? Werd so ein meckernder Senior. Früher haben immer die alten Leute gemeckert, wenn nicht gegrüßt wurde. Gab es ja damals auch schon.
Natürlich.
Aber jetzt bin ich's halt.
Kann auch sein, dass die alten Leute so verärgert sind über alle Jungen, wo sie dich noch dazu zählen, dass sie dann aus Prinzip nicht mehr grüßen, weil alle doof sind. Aber unterstelle ich nur, ja. Also
Ich bin aber auch sehr jung. Danke, dass du es nochmal unterstreichst.
Ist so.
Du bist auch sehr jung. Du bist auch sehr jung geblieben.
Dankeschön.
Jung geblieben ist fies, oder?
Ja, jung geblieben tut weh. Das stimmt. Das ist, ja.
Also Leute, was seid ihr? Jung oder jung geblieben? Ganz egal, was ihr seid. Wir haben nochmal, auch an dieser Stelle, jetzt zu Ende der Folge, den Tipp für euch. Ihr könnt uns live sehen. Wir spielen dieses Jahr eine Podcast-Show in Mannheim, 15.03. beim SWR Podcast Festival. Dafür gibt es noch Tickets. Die könnt ihr euch sehr, sehr gerne kaufen. Und dann verbringen wir hier mal so eine geile Zeit miteinander.
Dann grüßen wir, dann reden wir miteinander, dann setzen wir uns nochmal zusammen auf ein Bier oder ein Cappuccino danach und also quasi wie im schönen Fitnessstudio, nur ohne Sport. Also ohne Schweinehund. Es wird einfach nur launig. Kommt da sehr gerne vorbei und denkt dran, diesen Podcast hier zu abonnieren und gerne auch positiv zu bewerten. Macht's gut, peace out.
Haut rein. Und jetzt gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal gegen eure FOMO, also die Fear of Missing Out, dass ihr etwas verpasst. Missing, habe ich gesagt, mit TH. Nein, Missing. Bei Pony und Bart gibt es jeden Freitag ein Recap der Woche. Was sind die wichtigsten Themen in den News? Was geht gerade in Social Media viral? Und was gibt's Neues bei Online-Streaming-Diensten im Sport oder überhaupt so auf der Welt?
Also alle Headlines, Highlights, die Woche on point. Den Podcast Pony und Bart findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Deep Romance Studies.